hineinnehmen, unsere Gedanken auszurichten auf Gott, der heilig ist. Heute dreht sich's in der Predigt um unsere Gedanken. Ihr habt vorher schon ein bisschen reingeschrieben, ich fand das richtig cool zu sehen, was eure Gedanken so diese Woche waren. Wir wollen heute gemeinsam über unser Denken nachdenken. Also über unsere Gedanken nachdenken. Es wird um die Frage gehen, was formt unser Denken? Was formt mich? Was formt dich? Wer bist du eigentlich und warum bist du so, wie du bist? Und welchen Einfluss hat das auf unsere Beziehungen? Und damit sind wir heute beim letzten Mal von unserer Predigtreihe, wo es um die Beziehungen geht. Wir werden sie heute abschließen mit der Frage, welchen Einfluss darauf hat es, wo meine Gedanken sind, wo ich bin, was für ein Wesen ich bin, auch auf meine Beziehungen. Im Römerbrief, Kapitel 12, das schreibt Paulus. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann lade ich dich ein, sehr gerne gleich mit aufzuschlagen. Wir werden heute 3 zentrale Bibelstellen haben. Aber ich habe festgestellt, ich habe über 12 oder 18 Bibelstellen gefunden, die alle zu diesem Thema gehören. Ich habe mich für 3 entschieden. Aber 3 wollen wir heute nachschlagen. Und eine der zentralen steht in Römer 12, Vers 2. Dort heißt es: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Durch die Erneuerung eures Sinnes, wir können auch sagen, durch unsere Gedanken. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus erklärt den Christen in Rom, dass sie Gottes Willen prüfen sollen. Und damit sie das tun können, muss vorher eine wichtige Sache geschehen. Nämlich, sie müssen sich verwandeln lassen in ihrem Wesen. Ich meine, vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Ich frage mich immer wieder, Gott, was soll ich tun? Was ist dran? Und hier heißt es, damit ihr das tun könnt, braucht ihr eine Erneuerung. Eine Erneuerung eures Sinnes. Ihr müsst lernen, ganz neu zu denken. Meine kurze Zwischenfrage, ein bisschen ab vom Thema. Wer von euch hat zu Hause eine Kaffeemaschine? Ja, mal ganz kurz Handzeichen, so ganz grob so. Kaffeetrinker, ja. Ich sehe schon, sehr gut. Wer von euch hat die Betriebsanleitung der Kaffeemaschine schon komplett gelesen? Handtuch nochmal kurz so. Oh, jawohl, ihr seid meine Helden. Sehr gut. Ich habe nicht gestreckt. Ich gestehe, ich habe sie nicht gelesen. Manchmal ist es mit unserer Gesinnung und mit unserem Wesen ein bisschen wie mit dieser Kaffeemaschine. Manchmal bezeichnen wir die Bibel auch nämlich als so eine Art Betriebsanleitung. Also eine Betriebsanleitung für unser Leben, in dem Gott hineinschreibt, was gut ist, wie sich Gott das Leben gedacht hat und wo sich Gott vorstellt. Jetzt ist es allerdings mit der Bibel, so ähnlich wie bei der Kaffeemaschine so, als Betriebsanleitung. Manchmal glauben wir in unserem Herzen, ich brauche sie doch gar nicht, ich kriege die Kaffeemaschine auch so bedient. Ich komme doch mit meinem Leben auch so ganz gut klar. Wir sagen das vielleicht nicht so laut, aber ein Haus kaufen, das kann ich doch auch ohne die Bibel zu lesen, oder? Da hat doch die Bibel nichts mit zu tun. Oder wenn ich heiraten und Kinder kriegen will, das kriegen wir auch ohnehin. Oder die moralische Grundhaltung, die lerne ich doch bei meinen Eltern. Also ich weiß doch, ich kriege doch mit, Ehrlichkeit ist wichtig, Fleißigkeit ist wichtig hier, scharfe Häuslebauer ist wichtig, Hilfsbereitschaft ist wichtig, aber das lerne ich doch nicht in der Bibel, das habe ich von meinen Eltern gelernt. Und Paulus, der geht jetzt noch einen ganzen Schritt weiter, das finde ich richtig spannend. Er sagt nicht nur, hey, ihr müsst wissen, was in der Bibel steht, sondern er setzt noch eins obendrauf. Er sagt, damit ihr herausfinden könnt, was Gott möchte, müsst ihr nicht nur Gottes Wort kennen. Das ist das Erste, das ist das Wissen. Sondern er sagt, ihr müsst euch zuerst verändern lassen. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern radikal. Eine Wesensveränderung. Das griechische Wort, was wir hier haben, was lasst euch verwandeln, was da steht, ist Metamorphose. Kennen wir, ne? Metamorphose gibt es zum Beispiel bei den Raupen. Eine Raupe macht eine Metamorphose durch und wird zu einem Schmetterling. zu einem ganz anderen Wesen. Und es ist nicht nur so ein bisschen verändert, das ist eine Komplettveränderung. Flügel, Fliegen, selbst die Nahrung wird anders. Es verändert sich das komplette innere Wesen. Das ist, was Paulus hier meint, wenn er sagt, ihr braucht zuerst eine Metamorphose. Vielleicht erinnerst du dich daran, wir hatten es im Oktober, da hatten wir es ein bisschen ausführlich von dieser Metamorphose. Aber was hier steht, ist, das alte Ich muss sterben, damit Christus in uns wachsen kann. Mal angenommen, du hast gerade gestreckt mit, ich habe eine Kaffeemaschine. Dann wäre das so, als würde ich zu dir sagen, hey, in diesem Handbuch steht ungefähr etwas in dem Text, in diesem Bibel, in deiner Handbuch, in der Betriebsanleitung, lieber Nutzer dieser Maschine, ich will dir erklären, wie du aus der Kaffeemaschine eine Bohrmaschine machst. Eigentlich ist dein Daseinszweck von dieser Kaffeemaschine, Löcher zu bohren und nicht Kaffee zu trinken. Ich will in dieser Anleitung, in dieser Betriebsanleitung, habe ich dir genau erklärt, wie funktioniert diese Metamorphose, der Umbau von der Kaffeemaschine zu einem Schlagbohrer. Du bist dazu bestimmt, dicke Bretter zu bohren und nicht Kaffee zu trinken. Ich finde es ziemlich radikal. Wir brauchen eine Erneuerung. Eine Erneuerung, die grundlegend ist, die im Wesen, also im Wesentlichen dich verändert. Nicht nur so ein bisschen Anpassung, so Add-on Jesus, Jesus noch on top. Er sagt, wir brauchen eine Veränderung, die anders ist wie die Menschen um uns herum, wie dieser Weltlauf. Und doch behandeln wir Gottes Wort häufig eher wie eine Betriebsanleitung, ne? Wenn wir ehrlich sind. Wir lesen sie, man kann sie auch nicht lesen, aber im Grunde unseres Herzens glauben wir eigentlich, wir kommen auch ohne Anleitung einigermaßen zurecht. Entweder halten wir uns selber für klug genug, dass wir diese Anleitung gar nicht erst brauchen, oder aber, und was noch fast schlimmer ist, wir haben gar nicht verstanden, was Gottes Wort sein möchte, nämlich mehr als nur eine Hilfestellung. Das will sie auch sein, das ist wichtig, aber auch eine Anleitung zur Metamorphose, eine Anleitung zur Wesensveränderung, dass aus dir eine gute Bohrmaschine wird. Ich weiß nicht, vielleicht klingt es für dich ein bisschen suspekt, ein bisschen radikal, so ein bisschen nach Scientology, Wesensveränderungen, psychologische Gehirnveränderungsströme. Dann will ich dich beruhigen. Paulus geht es ja nicht darum, irgendeinen Druck aufzubauen, hier so eine gewaltsame Kiste rauszupacken, sondern er möchte etwas Wunderschönes für uns. Gott hat das Beste für uns im Sinn. Es geht darum, dass wir ihm, Gott, in seinem Wesen, dass wir ihm ähnlich werden. Dass wir befreit werden von der Knechtschaft der Sünde, die uns immer wieder triggert, Dinge zu tun, die wir nicht tun möchten. Was wir wirklich brauchen, ist Erlösung in unserem Denken. Ein Durchbrechen von negativen Gedankenkreisläufen. Wir sind nicht dazu geschaffen, noch mehr gute Gedanken über uns selber zu haben. Das ist nicht das, was wir wirklich brauchen. Wir sind dazu geschaffen, weniger über uns selbst nachzudenken und mehr über unseren Schöpfer. Und mehr über andere Menschen und das Leben und den Frieden darin zu finden. Jesus ist nicht der Sklaventreiber, der mit der Peitsche da sitzt und sagt, Raupe, werd zu einem Schmetterling. Das tut er nicht. Aber er möchte uns ziehen. Anstatt, dass er der Sklave wäre, ist er selber zum Sklaven geworden. Hat sich selber auspeitschen lassen. Vielleicht fragst du dich, was genau heißt es? Was soll genau verändert werden? Worum geht's? Und Paulus, der schreibt fast ein ganzes Kapitel dazu. Und es lohnt sich, das zu Hause nochmal in aller Ruhe nachzulesen. Im Epheser, das Kapitel 4. Ich werde nur 2, 3 Verse daraus vorlesen. Wir gehen sie Schritt für Schritt durch. Wohl dem, der eigene Bibel hat, der kann ein bisschen passender mitlesen. Epheser 4, Abvers 17, dort heißt es. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln. Wie wandeln sie? In der Nichtigkeit ihres Sinnes. Paulus fordert die Christen auf, ihr Leben auf der Erde mit Ewigkeitsperspektive zu leben. Ihr Leben hat einen Sinn. Das Leben von Christen hat einen Sinn, weil es auf die Ewigkeit zugeht. Wer nicht sein Leben weiß, dass es nach dem Tod weitergeht, sondern ich denke nur bis zum Tod, der füllt seinen Alltag mit Nichtigkeiten. Da wird der Alltag unnütz. Da geht es nur um Arbeiten, Schlafen, Essen, Haus bauen, Kinder kriegen, die Rente genießen und sterben. Das ist der Sinn des Lebens, wenn du Jesus nicht kennst. Wer aber auf die Ewigkeit zulebt, dessen Leben hat auf einmal einen viel größeren Sinn. Da geht die Ewigkeit erst los. Und dieser Sinn ist viel, viel größer als nur unsere kurze Zeit auf der Erde. Und dann geht es hier weiter in Vers 18 von diesen Menschen, die Jesus nicht kennen, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes. Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, und wegen der Verhärtung ihres Herzens. Menschen, die nicht mit Gott leben, die Gott nicht kennen, die nicht verstehen, wer Gott ist, tun das aus zwei Gründen. Erstens, aus Unwissenheit, das sind wir wieder bei unserem Betriebshandbuch, die haben die Bibel vielleicht gar nie gelesen, die haben Gott nie kennengelernt, die wissen gar nicht, wie Gott wirklich ist. Nur wenn du die Bibel liest, wirst du verstehen, wie Gott wirklich ist. Daran kommen wir nicht dran vorbei. Und das Zweite, was uns unterscheidet, ist die Verhärtung ihres Herzens. Das ist ein zweiter Grund, der uns von Gott entfremdet, wenn wir unser Herz verschließen. Und jetzt Achtung, an wen schreibt Paulus diese Verse? Er schreibt sie an Christen. Paulus sagt, seid nicht so. Aber ich glaube, auch wir Christen stehen genau in dieser Gefahr. Wir stehen in der Gefahr, sonst müsste das Jesus nicht schreiben, dass wir unser Herz verhärten. Ich bin davon überzeugt, du kannst die Bibel kennen. Du kannst dich richtig gut auskennen. Du kannst die Geschichten kennen, aber du kannst dein Herz trotzdem vor Gott verschließen. Das ist möglich. Du kannst in der Bibel lesen oder eine Predigt darüber hören, dass du deinen Nächsten lieben sollst und gleich im nächsten Atemzug gemein sein. Schlecht reden, hinter dem Rücken, über deine Geschwister. Ich will jetzt nicht pauschal urteilen, das wäre total unfair, aber vielleicht mal so zwei, drei Beispiele, um zu verstehen, worum es hier geht. Vielleicht liest der eine in der Bibel, du sollst Vater und Mutter ehren. Aber in der Realität regt man sich über die eigenen Eltern auf, motzt, beschwert sich. Ein anderer, der kauft sich ein teures Haus, fährt einen Mittelklassewagen und hat genug Geld, um jedes Jahr in den Urlaub zu fliegen, irgendwo hin. Aber wenn es darum geht, den Zehnten in der Gemeinde zu geben, dann gehen alle Alarmglocken an. Oh, nö, das kann nicht der Fall sein. Ich gebe doch nicht das Geld an Gott zurück. Und wieder ein anderer, der verhärtet sein Herz, weil er nicht bereit ist, Schritte der Vergebung zu gehen. Sein Herz wird verbittert. Anstatt sich Hilfe zu suchen und die Verletzung heilen zu lassen, verhärtet er sein Herz. Ich glaube, das geht Christen ganz genauso wie Nicht-Christen. Das ist genauso möglich. Und das ist es, was die Bibel mit einem verhärteten Herz meint. Was bringt es dir, mal ganz frech gefragt, was bringt es dir, wenn du die ganze Bibel auswendig kennen würdest? Womöglich sogar zitieren könntest, aber wenn du nicht bereit bist, dein Leben auf Christus auszurichten? Nichts. Die Folgen von Unwissenheit und einem verhärteten Herz sind diese zwei Dinge, die wir hier lesen. Unwissenheit und verhärtetes Herz. Die Folgen, die kommen, die listet Paulus auf in Vers 19 bis 23. Gehen wir eins weiter. Dort heißt es hier, die Folge davon, nachdem sie alle Gefühle verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben, mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und ihn kennengelernt, ihn über ihn gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Wieder erneuert werden. Die Folge von Abhärtung und Unwissenheit. In der Psychologie, also wenn man so Fachzeitschriften liest, dann weiß man, wie Abstumpfung funktioniert. Ich weiß nicht, ob du in irgendeinem Bereich abgestumpft bist, aber Abstumpfung bedeutet, dass gute und wichtige Signale nicht mehr durchdringen, weil wir abgestumpft sind. Also bei einer Essstörung zum Beispiel. Wenn ich nicht mehr in der Lage bin, die Signale in meinem Körper zu hören, hör auf zu essen oder jetzt solltest du essen, wenn ich da abstumpfe. Bei Kindern kennt man das auch. Also junge, kleine Kinder, die haben sowas von Angst von einem ganz einfachen Kinderfilm. Oh, super spannend. Ja? Vielleicht habt ihr es mal gesehen, so. Die sind total fasziniert. Und wenn die älter werden und immer wieder solche Filme gucken, dann haben sie irgendwann kein Problem damit. Das kannst du weitertreiben. Horrorfilme, Ekelfilme, Kriegsfilme, Blutverbrechen. Wir können abstumpfen, ohne dass wir es merken, dass die Signale gar nicht mehr durchdringen zu uns. So als hätte jemand die Antenne so abgesägt. Und im Geistlichen ist es nicht anders. Wer sich zu Jesus bekennt, der bekommt eine neue, eine geistliche Antenne, heißt es in der Bibel. Wir werden lebendig für den Geist. Aber auch wir Christen, wir können abstumpfen. Wir können diese Antenne ansägen. Entweder indem wir durch Unwissenheit, weil wir gar nicht erst wissen, was Gott von uns möchte, wenn wir sagen, ich lese die Bibel gar nicht, ich will gar nicht wissen, was Gott alles Gutes für mich vorbereitet hat, oder aber durch Verhärtung unseres Herzens. Wenn wir sagen, ich habe es zwar verstanden, aber mit meinem Leben soll das bitte nichts zu tun haben. Ja, ich habe es verstanden und ja, ich kann da gut mitreden, aber ich möchte nicht, dass das, was mit meinem Leben zu tun hat, danach zu richten, das ist zu krass. Auch dann stumpfen wir ab. Und davor warnt der Apostel Paulus hier eindringlich und sagt, so sollt ihr nicht sein. So sollt ihr nicht sein. Das sind zwei Wörter hier im Vers 19 und die lassen mich aufhorchen, weil ich finde, da steckt so eine Art Kampf drin. Da steckt Verzweiflung drin. Das sind diese zwei Worte, alles Gefühl verloren haben. Und ich habe mich ergeben. Das klingt nach, ich habe gekämpft, aber ich habe aufgegeben. Ich hab's mal gehabt vielleicht, aber ich habe es verloren. Und vielleicht klingt da auch bei dir was an, ich weiß es nicht. Womöglich hast du dieses Gefühl, die Antenne für Gott einmal besessen und hast gedacht, hey, ich war mal ganz anders mit Gott unterwegs. Aber wenn du mich jetzt fragst, ich bin mir nicht sicher, es fühlt sich ein bisschen wie verloren an. Und du fragst dich, wo ist sie hingegangen, die Intimität, die ich mal mit Gott hatte. Und da ist dieser Kampf, von dem du dachtest, ich habe ihn erfolgreich gewonnen. Ich bin gegen ihn angelaufen. Ich wusste es nicht richtig. Ich habe es angegangen in meinem Leben. Und auf einmal bist du völlig überrumpelt worden und in alte Muster zurückgefallen. Wenn Paulus hier schreibt, dass man sich der Zügellosigkeit ergeben hat, dann klingt das ein bisschen wie aufgeben. Ich habe es versucht, aber ich habe es doch nicht mehr geschafft. Ich habe es eine Weile geschafft, aber jetzt habe ich aufgegeben. Ich habe es laufen lassen. Ja, so bin ich halt, ich kann es nicht ändern. Vielleicht hast du festgestellt, dass du anderen gegenüber ein Kritischer bist. Ich bin zu kritisch, ich will an mir arbeiten. Ich möchte nicht mehr so kritisch sein. Aber letzte Woche, da war ein herber Rückschlag. Da ist ja doch wieder die Zunge rausgerutscht. Da ist mir, okay, ich schaff's nicht. Oder vielleicht ist es eine Sucht, die du in der Vergangenheit erfolgreich bekämpft hast und gesagt hast, ich hab's geschafft. Mit Gottes Willen. Ich will das tun, weil ich weiß, es ist richtig, aber irgendwie hat es dich unverhofft wieder getroffen und du bist in alte Muster zurückgefallen und sagst, nee, schon wieder, ich gebe auf. Oder die unersättliche Gier nach mehr, die uns gefangen halten kann. Gerade wir Deutschen stehen da, glaube ich, sehr unter dieser Gefahr, wenn wir getrieben werden von diesem Lebensziel, Besitz anzuhäufen. Wenn du ständig deine Aktien kontrollieren musst, wenn wir einen Großteil von dem Geld, was wir haben, ständig im Blick behalten wollen und es uns schwerfällt, unkontrolliert einfach an Gott was abzugeben, nach dem Motto, ich will nicht wissen, was meine Rechte tut. Ich gebe es einfach ab, wenn es dir schwerfällt. Oder wenn du eine Lüge, die sich in dein Bewusstsein eingegraben hat, glaubst. Eine Lüge wie, du kannst nichts Besonderes gut. Du bist nicht besonders. Oder eine Lüge wie, lass bloß niemanden wissen, wie du wirklich bist. Wenn irgendwer das mitkriegt, dann bist du unten durch. Eine Lüge. Oder tiefe Glaubenszweifel. Wenn die wüssten, wie oft ich zweifle. Das darf ja niemand wissen. Und vielleicht gab es Zeiten, wo du diese Lüge entmachtet hattest. Wo du wusstest, nein, ich kann Gottes Wahrheit dagegenhalten, aber sie ist wiedergekommen. Und vielleicht sogar noch schlimmer. Ihr lieben Schwestern und Brüder, ich will euch eins sagen, wir alle, jeder Einzelne hier im Raum, wir kämpfen. Und glaub bloß nicht, dass du der einzige Mensch bist, der kämpft. Glaub's bloß nicht. Wir alle stehen im Kampf mit unseren Gedanken gegen Satan. Der Kampf, den Satan mit uns kämpft, jeden Tag, er befeuert uns und er beginnt immer mit unseren Gedanken. Immer. Wir werden in unserem Alltag geradezu überschwemmt von Ratgebern, von Artikeln, von Fachzeitschriften, von Internetseiten, sogenannten Experten zu irgendwelchen Themen, wie du dein Leben optimieren kannst. Was du wirklich brauchst, damit du einen Sinn hast in deinem Leben. Laut Statistik ist haben letztes Jahr über 70% der Menschen in Deutschland in irgendeiner Form Nahrungsergänzungsmittel regelmäßig zu sich genommen. Es wurden über 180.000 Tonnen Nahrungsergänzungsmittel nur in Deutschland verbraucht. Die Bestseller dieses Jahr, da geht es um Gelassenheit und positiv denken lernen. Oder wie man Freunde gewinnt. Das sind die Bücher, die wir kaufen, weil wir daran uns erhoffen, Antworten zu finden. Finanzratgeber, Aktientipps und Videos zur Anlageberatung gehören zu den top angeschauten Videos. Oder aber Berater zum Thema Freiheit durch Yoga, positive Energien, wie dein Leben sinnhaft und voller Friede werden darf. Wir werden überschwemmt damit. Da draußen tobt ein Kampf. Ein Kampf um unsere Gedanken, um unsere Aufmerksamkeit. Wobei, das stimmt gar nicht genau, wenn ich sage, da draußen, der Kampf, der findet eigentlich hier drin statt. Zwischen unseren Ohren ist das Epizentrum dieses Kampfes. Jeder verspricht dir irgendeinen Sinn im Leben. Jeder behauptet, das ist jetzt richtig wichtig, das brauchst du. Wenn du dich damit beschäftigst, dann wird dein Leben gut. Doch das Allermeiste davon ist nichts als Ablenkung. Und wer schon mal versucht hat, Gewicht abzunehmen, also schlanker zu werden, der kennt vielleicht den Boomerang-Effekt. Du versuchst es, du machst es und es klappt auch ein bisschen. Und wenn du nicht aufpasst, bumm, kommt der Boomerang zurück und du hast die Kilo wieder auf der Waage. Und so ähnlich geht es auch bei dem Kampf, der hier zwischen diesen Ohren stattfindet. Immer wieder fallen wir in alte Muster zurück. Und ich frage dich, woran liegt's? Wie kann ich diesen gnadenlosen Kampf, der zugleich auf einer geistlichen Dimension stattfindet, wie kann ich ihn anfechten, wie kann ich ihn gewinnen? Und dazu springe ich noch einmal zurück zu unserer ersten Bibelstelle aus Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Eine Veränderung durch die Erneuerung eures Sinnes. Durch eine Erneuerung, wie wir denken. Durch eine Erneuerung, die so tieflegend ist, so grundlegend ist, dass jemand sagen würde, das ist ein ganz anderer Typ oder eine ganz andere Typin. Da steht jemand anders vor mir. So hat er früher nicht gedacht oder die. Ich habe versucht, das mal grafisch darzustellen, was bei uns hier passiert. Wenn so das du bist, so tust. Unsere Prägung, unsere Muster, die uns zu dem Menschen machen, der wir sind, unser Verhalten. Es beginnt immer mit so einem unterschwelligen Gefühl. Ein Gefühl auf der ganz untersten Ebene, man kann es gerade so lesen, rechts unten, Gefühl. Und manchmal sind wir uns dessen gar nicht bewusst, was wir so fühlen. Das ist manchmal wie so ein Impuls. Keine Ahnung, ob das auf dich zutrifft, aber an einem Beispiel angenommen, es ist Abend, du kommst nach Hause, war ein langer Tag, war alles Mögliche los und in dir ist so eine latente Unzufriedenheit. So das Gefühl, oh, ich weiß auch nicht, der Tag, was da war. So eine nagende Sehnsucht, eigentlich hätte ich gern was heute geschafft. Was könntest du tun, um diesem Gefühl zu entkommen? Und dann passiert eine interessante Sache, da kommt ein Gedanke hoch. Ein Gedanke, der könnte lauten, ein lügevoller Gedanke, wenn du dich ablenkst, dann wird es dir besser gehen. Hilf dir, lenk dich ab, mach irgendwas, keine Ahnung, iss Schokolade, guck eine Serie, guck einen Film, geh auf Insta, geh den WhatsApp-Status durch, mach was, lenk dich ab und danach wirst du dich besser fühlen. Eine Lüge, aber wir glauben sie. Und anstatt innezuhalten und die Lüge zu überprüfen, machen wir es einfach. Wir öffnen den WhatsApp-Status und gucken mal durch, was machen denn unsere Freunde so. Was haben die heute so getrieben? Und während wir gerade so dabei sind, sind wir fertig, gehen wir weiter auf Instagram, schauen, was dort noch so war. Dann poppt eine Meldung hoch, wir gucken uns zwei Videos weiter. Die E-Mails haben wir auch noch nicht gecheckt, machen wir das auch noch. Jawohl, und dann sehen wir, ach stimmt, ich wollte ja was nachgucken, dann google ich noch ein bisschen, gucke mir noch ein YouTube-Video an zu dem Thema und bevor ich es mich versehe, ist der Abend vorbei. Und dann, was passiert? Die Folge ist, bist du total zufrieden, yeah, es war ein richtig guter Abend, jetzt mein Leben hat einen Sinn. Nein, das Gegenteil passiert. Du gehst noch unzufriedener raus. Wir sind angespannt, genervt, wir gehen mit so einem schlechten Gewissen ins Bett. Die Lüge, wenn du dich ablenkst, wird alles besser, hat sich nicht bewahrheitet. Wir sind noch unzufriedener und diese innere Anspannung und Unruhe, die merken die Menschen auch in unserer Umgebung. Die macht sich auf unsere Beziehungen breit. Aber jetzt sind wir wenigstens müde genug, um einzuschlafen. Und das machen wir auch, wir schlafen ein und am nächsten Morgen ist allerdings nicht sehr viel besser. Und ehe wir uns versehen, kann es passieren, dass wir in so eine Falle rutschen, dass wir es immer wieder machen. Dass wir eine schlechte Gewohnheit daraus werden lassen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber was ich damit zeigen möchte, ist, es beginnt mit einem, meistens mit so einem Impuls, geht weiter mit einem Gedanken und hier setzt Satan an. Satan setzt immer mit einer Lüge an, mit einem ersten Gedanken. Einem Gedanken, den er in uns hineinpflanzt. In dem Fall ist der Lüge, wenn du dich ablenkst, wirst du zufrieden sein. Ablenkung hilft. Dabei ist es ein totaler Quatsch. Die Wahrheit wäre gewesen, ich brauche die Gegenwart Gottes. Nur dort wird meine Sehnsucht gestillt. Aber wenn ich die Lüge glaube und dort weitermache, entspinnt sich ein ganz anderes Wesen bei mir. Wenn Paulus davon spricht, dass wir unsere Gesinnung erneuern sollen, dann meint er damit, dass wir Gottes Wahrheit in unserem Leben brauchen, um ein ganz neues Denken zu bekommen. Wir brauchen eine Erneuerung, die in die Tiefe geht, die unter unsere Oberfläche drunter geht. Die Oberfläche unseres Verhaltens. Das, was wir tun, was da oben rauskommt, genervt zu sein, angespannt zu sein, das sehen die Menschen, das sehen auch unsere Nachbarn, das sehen auch die anderen. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem schlummert viel tiefer und beginnt schon 3 Schritte vorher. Und darum bringt es ehrlich gesagt rein gar nichts, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin angespannt, ich bin genervt, ab sofort werde ich versuchen, nicht mehr angespannt zu sein, nicht mehr genervt zu sein, ich werde jetzt ein ganz lieber Mensch sein und alle ganz nett anlächeln, das wird nicht funktionieren. Denn das Problem liegt viel, viel tiefer. Ja, es ist sogar Gesetzlichkeit. Wenn ich sage, hey, du musst ab jetzt ein ganz netter Mensch sein, dann nennt man das Gesetzlichkeit. Weil das wirst du nicht verändern können. Was wir stattdessen brauchen, ist eine Veränderung unserer Gesinnung, die viel tiefer beginnt. Am Gegenbeispiel, wie könnte das ausschauen? Die Wahrheit, ich bin unzufrieden. Aber die Wahrheit, die Christus hineinspricht, ist, du wirst nur in Christus wirklich Ruhe finden. Und wenn ich dieser Wahrheit glaube, auch wenn ich sie vielleicht noch nicht fühle, dann gehe ich in die Begegnung mit Gott. Ich richte meine Gedanken aus, nicht auf mich, sondern auf den, um den es wirklich geht. Ich drehe mich nicht mehr um mich, sondern um Gottes Realität. Anstatt mich um mich zu drehen und mich ins Zentrum zu setzen, setze ich Gott wieder ins Zentrum. Ich schütte mein Herz bei ihm aus. Ich erzähle ihm von meiner Unzufriedenheit. Vielleicht lese ich auch einen Abschnitt aus der Bibel oder ich bete oder ich habe andere Brüder und Schwestern und bin mit Christen unterwegs und wir reden darüber. Aber das wird bewirken, dass wir Gelassenheit haben, dass unsere Beziehungen mit Ruhe und Frieden wieder erfüllt werden. Es beginnt jedes Mal an dieser Stelle mit den Gedanken. Die Herausforderung ist nur, oft kommen wir gar nicht dazu, hier drüber zu reflektieren. Meistens ist der Alltag so schnell, ich habe ein Gefühl, ich habe einen Impuls, ich habe einen Gedanke und boom, bin ich schon im Tun. Wir halten gar nicht inne. Im Epheserbrief und im Römerbrief haben wir gerade gelesen, wie es um diese Erneuerung der Gedanken geht. Und jetzt kommt die versprochene 3. Stelle. Im Korintherbrief, da schreibt Paulus dazu im 2. Korinther 10, Vers 5, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen. Wir nehmen es gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Paulus, kannst du mir erklären, wie das funktioniert? Ich würde es gern verstehen. Die Erneuerung unseres Wesens, die beginnt mit den Gedanken und nicht mit den Taten. Und das ist auch der Grund, warum wir es so dringend brauchen, immer wieder innezuhalten. Das ist der eigentliche Grund, warum wir es brauchen, stille Zeit zu machen. Warum wir es brauchen, uns auf Gott auszurichten, uns von ihm prägen zu lassen. Das ist der Grund, warum ich Gemeinschaft brauche. Es ist super wichtig, Gottes Wort zu kennen, keine Frage. Aber darum alleine ging es Gott nie. Gott wollte nicht irgendwelche intellektuellen Christen, die sich gut in der Bibel auskennen. Das war nie sein Ziel. Gott ging es immer um Menschen nach seinem Herzen, nach seinem Wesen, die sich bereit sind, sich verändern zu lassen. Das ist, worauf Gott schaut. Auf das Herz schaut er. Und nicht das auf Äußere. Und hier schließt sich so dieser Kreis von unserer Beziehungsreihe, von unserer Predigtreihe. Denn zum einen wird erneuertes Denken deine Beziehung auf eine ganz andere Qualität heben. Als Christ, wenn du ein erneuertes Denken hast, wirst du anders umgehen mit anderen Menschen. Da wirst nicht mehr du im Mittelpunkt stehen, sondern wird Gott im Mittelpunkt stehen. Und das Zweite, warum wir Beziehungen brauchen, ist, andere Christen werden dir helfen, deine Lügen zu identifizieren und sie gefangen zu nehmen und Gottes Wahrheit entgegenzusprechen. Wisst ihr, oft sind wir gar nicht dazu in der Lage, die Lügen zu identifizieren. Wir glauben sie ja. Da ist diese Lüge, du bist nichts wert. Einer hat dir das in der Schule, vielleicht in der 6. Klasse zugesagt, also du kannst gar nichts. Und hat sich so tief eingegraben. Wir sind gar nicht mehr in der Lage, diese Lüge zu identifizieren. Da ist die Lüge, dass du gar nicht gebraucht wirst. Alle kommen ohne dich ganz gut klar. Wenn du nicht da wärst, das wird keiner merken. Was für eine Lüge. Und wir brauchen Geschwister, die bereit sind, unter diese Haube zu gucken. Die bereit sind auch, wo wir bereit sind, sie unter die Haube gucken zu lassen, um diese Lügen anzusprechen und Gottes Wahrheit hineinzusprechen, damit sich unser Wesen verändern kann. Denn es beginnt mit diesem Gedanken. Und das verändert unser Wesen. Wir brauchen das, um die Satans Lügen aufzudecken. Satans Methode, um Menschen davon abzuhalten, all die guten Dinge zu empfangen, war schon immer die Lüge. Von Anfang an. Satan wird in der Bibel der Vater der Lüge genannt. Sein perfides Spiel hat immer mit einer Lüge begonnen und hat damit Menschen ins Unheil getrieben. Bevor Adam und Eva die Frucht gegessen haben, war da dieser Gedanke, hey, die Frucht sieht gut aus. Und wir werden klug, wenn wir sie essen. Das ist doch gar nicht schlimm, ist doch was Gutes. Also haben sie es getan. Bevor David mit Bathseba geschlafen hat und Ehebruch begangen hat, hat er sie gesehen und gesagt, wow, die sieht gut aus. Das wäre doch gar nicht schlimm, das habe ich doch verdient, ich bin doch König. Hat mit einem Gedanken begonnen. Ich kenne einige Lügen, die Satan in mein eigenes Herz gepflanzt hat. Manche kenne ich. Und manche davon sind sehr schmerzhaft, weil sie mein Inneres berühren. Und vermutlich kenne ich deine Lügen nicht. Vielleicht kennst du sie nicht mal selber. Aber ich habe mir vorgenommen, und das wünsche ich dir, dass wir unsere Gedanken von Gottes Gedanken prägen lassen. Dass wir uns verändern lassen. Ich möchte diese schlechten Gedanken gefangen nehmen. Gefangen nehmen in Christus und im Gehorsam Gottes Wahrheit dagegenhalten. Und das ist ein geistlicher Kampf. Ein geistlicher Kampf, den wir nicht alleine kämpfen müssen. Ich wünsche dir gute Beziehungen. Vielleicht hast du einen Freund oder eine Freundin, wo du sagst, hey, die letzten 2%, die würde ich niemand erzählen, aber da würde ich sie sagen. Lass jemand unter deine Haube schauen. Vielleicht auch eine Kleingruppe. Wenn du keine Kleingruppe hast, eine Kleingruppe kann der Ort sein, in dem ihr Gottes Wort lest und euch darauf ausrichtet und Wahrheit hineinsprecht in euer Leben. Oder auch ein Ältester. Einer von uns kommt gerne auf uns zu oder auch aus dem Seelsorgeteam. Wir brauchen das, dass andere Geschwister Gottes Wahrheit in unser Leben hineinsprechen. Und wenn du selber keine Kleingruppe oder keinen Hauskreis hast, dann starte einen. Im neuen Semester geht's los. Bonhoeffer hat es in seinem Buch Gemeinsames Leben auf den Punkt gebracht. Er sagt, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in meinem eigenen Herzen. Der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in meinem eigenen Herzen. Wir brauchen Beziehungen, damit Christus in uns wachsen darf. Bevor wir gleich eine Zeit der Stille haben und danach gemeinsam einen Psalm lesen, würde ich gerne mit uns beten und ich lade euch ein, im Sitzen mitzubeten. Geliebter Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du in die Tiefe schaust. Ich danke dir, dass du so viel Gutes für uns vorbereitet hast. Herr, und du siehst all die Lügen, die sich tief eingenistet haben. Du siehst die Lüge bei jedem Einzelnen hier im Raum. Vater, ich möchte dich bitten, dass du diese Lügen den Finger drauf legst, dass du sie hervorhebst. Hilf uns, dass wir andere Menschen hineinschauen lassen, in die Orte, wo wir glauben, das darf niemand sehen, um dich zu verherrlichen, weil du darin groß wirst. Hilf uns nicht, dieser Lüge zu glauben, dass wir unten durch wären, wenn die Menschen nur wüssten. Vater, ich bitte dich, erneuere uns. Lass uns nicht nur zu intellektuellen Christen mutieren, sondern lass uns hineinschauen und uns verändern in unserem Wesen. Radikal. Und ich lade dich ein, in den nächsten paar Sekunden das Gott hinzuhalten, wenn das auch dein Gebet ist, Gott darum zu bitten, diese Wesensveränderung anzustoßen und voranzutreiben in deinem Leben. Und danach schließe ich hier mit dem Psalm, den wir gemeinsam lesen wollen. David, ein Mann mit vielen Fehlern, wird in der Bibel ein Mann nach Gottes Herzen genannt. Und er hat diesen Kampf beschrieben. Er hat einen ganzen Psalm dazu geschrieben und einige Teile davon wollen wir gemeinsam im Wechsel beten. Ihr dürft immer das Weiße, das Rechte lesen. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Gelobet seist du, o Herr. Lehre mich deine Anweisungen. Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Amen. Danke Gott, dass du hörst. Und danke Gott, dass du unser Herz verändern möchtest. Ich danke dir, dass wir so einen guten Vater haben dürfen. Amen.